Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Und weil wir den Bernd Schwilgerath heute natürlich auch wieder dabei haben, würde ich sagen, sprechen wir noch ein bisschen ausführlicher über die Kölner Haie, oder?
Natürlich, das machen wir. Tag, Herr Fetzer.
Also Köln können wir natürlich auch thematisieren. Aber ist vielleicht noch ein anderer Club am Rhein aktuell, über den es auch viel zu berichten gibt.
Ja, schon, die Krefeld-Pinguine sind ausgeschieden. Oder meinst du etwa die Ratinger Ice Aliens, die fast in der ausverkauften Halle die Regionalliga-Meisterschaft geholt haben?
Ja, gibt's da noch irgendwas? Irgend so ein Club, der in den 90er Jahren auch sehr, sehr erfolgreich mal war.
Letzte
Meisterschaft. Ja, genau. Ja, Düsseldorfer EG, genau. Letzte Meisterschaften. Ja. Schon, doch.
Nö, da ist recht ruhig. Da hört man eigentlich gerade gar nichts. Das ist echt entspannt, möchte ich sagen, die Laune.
Also definitiv überregional. Ne, also das muss man schon sagen, Süddeutsche Zeitung jetzt hat drüber geschrieben, kommt auf NTV, also das ist dann schon, da sieht man schon, dass dieser Club einiges an Strahlkraft hat, ne? Und dann vielen einfach nur ein Begriff ist, oder?
Ja, ich kann es ja immer nur wiederholen, was ich ständig sage. Also wie ihr wisst, schreibe ich auch für die Frankfurter Allgemeine, also eine überregionale Zeitung, und dort habe ich Anfang der Woche mal mit den Kollegen gesprochen und dann hieß es so, ja, so, was soll man denn Eishockey-mäßig machen, Playoffs hier, da, und dann war so, naja, die Teams in den Playoffs interessieren jetzt irgendwie weniger. Düsseldorf hat doch kein Geld, schreibt mal was über Düsseldorf. Also du siehst, dass es auch für überregionale Berichterstattung ist dann ein Finanzproblem der Düsseldorfer EG doch irgendwie wichtiger als das Viertelfinale der Playoffs.
Und deswegen sprechen wir natürlich auch heute darüber, wollen aber vorher so ein bisschen aufs Aktuelle schauen, auf die DEL Playoffs und vor allem, ja, es gibt Fragen aus der Bissl Hockey Fankurve und zunächst, ich glaube, wir müssen erstmal antworten, oder? Bevor es überhaupt eine Frage gibt. Und die Antwort kann nur heißen, ja, vielen Dank.
Ja? Absolut, super.
Das Crowdfunding für die Weltmeisterschaft ist gestartet, für die WM 2024. Und ja, läuft ganz gut, muss man sagen. Also ich bin wirklich, also letztes Jahr lief es auch schon gut an. Dieses Jahr muss ich wirklich sagen, ich bin überwältigt. Ich habe es auch schon in die Gruppe reingeschrieben. Ein bisschen irre seid ihr. Ich finde auch cool, dass dann gleich zurückkommt. Ja. Danke für euren Einsatz, also für unseren Einsatz. Den geben wir noch lieber, wenn dann auch wirklich der Support so da ist, wie in dem Fall.
Genau, absolut. Und wir hatten ja diesmal länger drüber gesprochen, ob wir es machen, weil wir wollen euch ja nicht verarschen. Also es ist diesmal nicht so, als wäre ich das komplette Turnier vor Ort. Das ist nicht so. Ich bin ungefähr 1,5 Wochen vor Ort, aber nicht komplett. Deswegen haben wir überlegt, machen wir es überhaupt? Aber weil du ja so viel berichtest und so viel kommentierst, haben wir gedacht, naja gut, dann haben wir doch irgendwie die Qualifikation dafür, vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen. Und haben dann trotzdem überlegt, machen wir wieder mit dem Crowdfunding, klappt das wieder? Letztes Jahr müssen wir ja auch sagen, dass es ja auch am Ende nochmal ziemlich hoch ging, weil die deutsche Mannschaft ja so lange im Turnier war, ne? Und haben aber uns dann trotzdem entschieden, gesagt, ja komm, wir machen es, wir fragen mal, ob die Community Lust hat. Und ja, ich glaube, mehr Lust könntet ihr nicht haben. Also wenn ich aktuell gucke aufs Crowdfunding, wir sind irgendwie einen Tag dabei und 75% der ersten Stufe ist schon erreicht. Wahnsinn, vielen Dank dafür.
Ja, richtig cool. Und also das Ding ist, wir werden natürlich trotzdem auch wieder Stimmen von den deutschen Spielern bekommen. Ich finde auch, also da ist auch so ein bisschen die Gruppe ist so ein bisschen zwiegespalten. Ein paar sagen, das fanden sie super interessant. Andere sagen, das brauche ich gar nicht so unbedingt. Interessiert uns mehr, was ihr über die Spiele sagt. Was es dieses Mal auf jeden Fall mehr geben wird, weil auch Fragen kamen, wie wird das ablaufen, ist auch ja mal kurze Talks über die anderen Mannschaften. Weil letztes Jahr war es ja wirklich so, hat auch, finde ich, das Turnier ein bisschen vorgegeben, ne? Nachdem Deutschland die ersten verloren hat und wir schon gedacht haben, okay, fliegen die vielleicht raus, haben wir uns sehr auf Deutschland fokussiert und dann kommen die halt bis ins Finale, holen Silber. Natürlich waren wir dann bei der deutschen Mannschaft, haben dann auf die andere Gruppe, muss ich ganz ehrlich sagen, während der Gruppenphase fast gar nicht geschaut, und dieses Mal wird so sein, dass ich da eben auch aus beiden Gruppen sehr, sehr viele Spiele kommentieren werde und dann auch zu den anderen Teams was sagen kann. Und ich glaube auch, dass die Leute, die uns supporten, das auch haben möchten, dass er nicht nur, also Deutschland, ja, schön und gut, zieht auch immer, vor allem wenn Deutschland erfolgreich ist, aber dann eben auch auf die komplette Weltmeisterschaft. Wie schlagen sich die anderen Mannschaften? Was sind vielleicht Spieler, die sich in den Vordergrund spielen? Und auch so ein bisschen die Hintergründe, ja, Themen, die halt so sportpolitisch vielleicht ablaufen.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also natürlich interessiert die Leute vor allen Dingen das, was auf dem Eis passiert, aber so eine Weltmeisterschaft ist ja immer mehr und gerade Tschechien, das große Eishockey-Nation, ne, da wird es auch interessant sein, wie wird das da so aufgenommen, wie ist das Turnier da so. Und natürlich gibt es auch wieder, wie du sagst, sportpolitische Entscheidungen, wie geht's mit Russland weiter und sowas, ne? Das sind ja alles Themen, die wir dann auch auf jeden Fall berichten werden.
Genau, und wie wird es ablaufen? Ja, wie ihr das kennt, also wir machen Podcasts, viele Podcasts und die sind eben in dem Fall einfach frei verfügbar, weil wir gesagt haben, wer crowdfunden will, wer das unterstützen will, ich meine, es gibt ja wirklich Verrückte, die hauen dann 50er rein, ja, also finde ich echt super, echt cool, wenn ihr das machen wollt und wenn ihr das habt, geil, ja, freuen wir uns drüber, wenn ihr sagt, hey, ich gebe euch 2 Euro oder ich gebe euch 1 Euro, auch völlig okay, ne, also wenn ihr das supporten wollt und eben wer nicht will und wer nicht kann vielleicht, der kann trotzdem hören und wollen das
einfach. Ja, trotzdem soll Spaß haben an dem Podcast, definitiv.
Genau. Das heißt, so umfänglich wie möglich und eben auch nicht nur über die deutsche Mannschaft, aber klar wollen wir auch schauen, ja, im Vergleich zum vergangenen Jahr, wie schlagen sie sich, wer sind vielleicht die Spieler, die sich dieses Mal in den Vordergrund spielen, auch so ein bisschen im Vorfeld, wie läuft die Vorbereitung, wie schaut das Team aus, ja, das machen wir im Podcast. Das war die erste Frage, ja, dann schauen wir vielleicht bei dem Thema Fragen aus der Bissl Hockey-Fankurve so ein bisschen auf Personalentscheidungen, Bernd, ne, die es gegeben hat oder geben wird in der DEL.
Ja, vor allen Dingen Ingolstadt wurde angefragt, denn der ERC hat ja diese Woche etwas verkündet. Also es ist jetzt kein Riesenumbruch, muss man sagen. Also es ist nicht so, als würden da, wird da wie die halbe Mannschaft ausgetauscht. Also es gibt ja zum Beispiel auch wieder Verlängerungen. Philipp Krautz hat zum Beispiel verlängert, wie am heutigen Freitag, glaube ich, verkündet wurde. Aber es gibt natürlich auch Leute, die gehen. Und Casey Bailey, Marco Friedrich, Andrew Rowe, Patrick Wirtha zum Beispiel, Colton Jobke, Mirko Höflin hat mich überrascht, ehrlich gesagt, dass der weg ist. Ne? Also sind schon ein paar Namen, die man auch jetzt länger mit Ingolstadt verbunden hat. Ne?
Ja, und also jetzt gerade bei Jobke und Höflin, die in dem Instagram-Post dann nochmal in einem extra Absatz erwähnt worden sind, weil sie einfach schon länger da sind. Ne? Also Jobke, der hat dann einfach, der macht seinen Job. Ja, also das einfach, weißt du, der blockt Schüsse, der arbeitet, der schnappt sich ab und zu mal ein und rauft ein bisschen. Ja, und ist natürlich deswegen auch Publikumsliebling gewesen. Ist dann immer die Frage, wann hat jemand so jemand den Zenit erreicht oder überschritten? Reicht's noch für einen 7. Verteidiger? Reicht's noch für 15 Minuten? Reicht's für 10 Minuten oder vielleicht dann irgendwann gar nicht mehr? Bei Mirko Höflin, die Saison war im Vergleich zu der davor nicht gut. Ich finde trotzdem, dass das einer der ist, der da zu dem System auch gut gepasst hat. Wenn mich nicht alles täuscht, immer schwierig jetzt so in der Phase, was ist da schon offiziell, was ist inoffiziell, was wird gerüchtet, aber er wird auf jeden Fall mit den Schwenninger Wild Wings in Bezug gebracht und ich glaube, er würde mit seiner Spielweise auch läuferisch stark da auf jeden Fall gut hinpassen. Aber die Frage war natürlich eher, was wir da zu denen sagen, die vielleicht ja jetzt bleiben könnten, also zuerst vielleicht noch bei denen, die gehen, Casey Bailey, ist halt einfach blöd gelaufen für ihn. Also ich glaube, ja, er hat es in den Playoffs
verletzt,
genau,
ne,
ja. Also ich glaube, er hat in den Playoffs dann schon nochmal gezeigt oder hinten raus, als er wieder zurückgekommen ist, dass er eben der Torjäger sein kann, für den ihn eben Ingolstadt geholt hat.
So, ja, in der kompletten Saison, ne? Also 23 Punkte in 27 Spielen, ja, wie gesagt, bei langem verletzt und so. Und in der ganzen Mannschaft lief ja auch nicht, dann ist es auch schwer als Einzelner so das gut herumzureißen. Aber nicht mal einen halben Punkt pro Spiel, das kann nicht der Anspruch von Casey Bailey sein, finde ich.
Ja, den hätte ich gern nochmal eine ganze Saison einfach in Ingolstadt gesehen, wie das funktioniert hätte.
Und vor allem in der Saison, in der funktioniert, ne?
Genau. Rowe war auch verletzt. Fand ich stark, aber halt einfach, also du siehst, bei dem hast du die Souveränität gesehen, aber also Ingolstadt hat einfach in der Saison einen Torjäger einfach gefehlt, ne? Und Rowe war dieser Torjäger auch nicht. Der hat zwar mit Kraus am Ende die meisten Tore gehabt, aber der Torjäger, sage ich, hat dann vielleicht 20 aufwärts und einer, der dir halt dann auch mal in entscheidenden Situationen eine Bude macht. Rowe auch verletzt.
Ja, du hast keinen einzigen Spieler über 40 Punkte, ne? Das finde ich schon krass bei so einem Team.
Genau. Wird da immer wieder in Ansätzen. Friedrich, ich meine, das ist ein Rollenspieler und wird dann auch bei seinem nächsten Club ein Rollenspieler sein. Und bei denen, die eben noch nicht verlängert haben, würde ich sagen, David Ferenc, den würde ich versuchen zu halten, weil du bei dem gemerkt hast, wie er sich Stück für Stück besser zurechtgefunden hat, jetzt auch auf der großen Eisfläche. Und es ist wirklich ein guter Skater, gute Übersicht. Jetzt keiner, der viele Tore macht und auch keiner, der spektakulär spielt, aber der spielt einen sicheren Pass hinten raus und hat Übersicht. Also den finde ich gut. Also mit dem sollte Ingolstadt aus meiner Sicht verlängern.
Ja, würde ich auch sagen.
Sollen wir mal nach Köln schauen, was da so gerüchtet wird?
Tun.
Ja, Larry Mitchell, dieser Name, schwebt da irgendwie durch den Raum, weil der natürlich jetzt frei ist und weil die Kölner Haie ja sowohl einen Trainer als auch einen Sportdirektor suchen. Ja, also ich meine, wenn sie es so machen, dass sie Sportdirektor und Trainer getrennt haben, könnte ich mir das vorstellen. Was bei Köln her muss auf der Position ist, finde ich einfach Kontinuität. Ne? Also wenn du einfach ein Top-Club bist und immer auch noch einen guten Etat hast, wie die Kölner Haie, dann denke ich, musst du mal schauen, dass du da auf mehrere Jahre sowohl bei Sportdirektor als bei Trainer einfach eine Konstanz hinbekommst. Und ja, wenn
du brauchst doch generell erstmal einen richtigen Sportdirektor, ne? Also ja, irgendwie gibt's da schon einen, aber also beides, ne? Aber ja, hat der denn dasselbe Standing in so einem Verein, wie das jetzt Sportdirektoren, Manager bei anderen haben? Nein, natürlich nicht. Und Uwe Krupp hat ja irgendwie schon so beides gemacht. Jetzt vielleicht nicht komplett alleine, aber es war ja immer schon so, dass er der ganz starke Mann da ist. Und ich habe schon mal gesagt, jetzt mal fernab davon, ob man jetzt Krupp konkret bewertet, sondern ich finde einfach, das sind zwei verschiedene Positionen. Also erstens vom Arbeitsaufwand, aber zweitens, weil halt auch vier Augen mehr sehen als zwei. Und weil man vielleicht auch mal so einen Sparringspartner braucht, mit dem man hin und her diskutieren kann. Und deshalb finde ich gerade die Haie, die ja finanziell, also sagen wir so, die jetzt nicht einen nicht geholt haben, weil sie kein Geld haben, ne? Sondern das war ja irgendwie eine bewusste Entscheidung. Und ich finde, das muss man jetzt korrigieren.
Was mit Tom Rowe, der ja frei wäre als Trainer? Ja, die Nürnberg Ice Tigers haben jetzt Mitch O'Keefe präsentiert. Auch nachdem wurde gefragt, ich muss ganz ehrlich sagen, kann ich jetzt wenig beurteilen, ob das passt. Ne? Also ja. Auf einmal bei O'Keefe erstmal bleiben, weil das hat in Österreich ja ganz gut funktioniert. Aussage von Osthoff jetzt wieder, ja nicht nur sportlich, sondern auch persönlich. Er selbst ist jetzt heute ist Karfreitag, ist er 40 geworden, also wirklich noch ein neuer Coach. Ich finde das grundsätzlich, finde ich das erfrischend auf jeden Fall, auch mal solche Coaches zu haben, die du noch nicht gesehen hast in der Liga und die zwar sich schon in Europa bewiesen haben, aber ja, jetzt vielleicht noch nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Jetzt auch DEL ist noch mal was anderes als Österreich oder Eishockey-Liga. Und eben das Alter, also ich fand Lundskog letztes Jahr bei Mannheim eigentlich auch interessant, ne? Und also was der reißen wird in Nürnberg, weiß ich nicht. Vor allem weißt du nicht, was er für eine Mannschaft hat. Aber grundsätzlich finde ich das eine interessante Entscheidung. Und jetzt nicht interessant im Sinne von interessant, weiß ich nicht, sondern finde ich gut, also zu befürworten. Ob es dann funktioniert, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich so jüngeren Coaches, die erfolgreich schon waren, einigermaßen erfolgreich, die Chance zu geben, warum nicht?
Ja, kann ich gleich ergänzen, sehe ich genauso. Ja.
Ja, und Tom Rowe ist weg und dann ist die Frage, wo geht er hin? In der Liga, ja, vielleicht, ne? Und da wäre so zumindest eine vermutete Antwort von mir, irgendwo, wo er halt dann doch nicht gerade so um Platz 10 spielt und gegen den Abstieg kämpft, sondern vielleicht mal auch ein bisschen besseres Team hat und in Richtung Playoffs schaut.
Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Übergang. Vielleicht über die Düsseldorfer je reden wollen, denn Tom Rowe war hier durchaus ein Thema und ich weiß auch, dass es da schon Gespräche gab und dass beide Seiten recht angetan waren. Aber dann kam halt am Dienstag eine Mitteilung, dass in Düsseldorf das Geld ausgeht. Also nicht ausgeht im Sinne von, dass die pleite sind und die spielen werden, keine Lizenz kriegen oder runtergehen. Das auf gar keinen Fall. Die DEG wird nächste Saison in der DEL spielen. Das ist klar. Also zumindest Stand jetzt. Es wird kein Club sein, der oben angreifen kann und auch nicht mal ein Club sein, der irgendwie um Platz 6 mitspielt oder sowas. Und wenn man Tom Rowe, klar, er sagt das nicht öffentlich, aber was man so mitkriegt, ist, dass Tom Rowe sagt, ich habe Bock auf ein Team, bei dem ich oben mitspielen kann, bei dem nicht am Ende der Saison immer die besten Spieler weggeholt werden, sondern wo ich hier vielleicht auch noch ein paar Jahre was aufbauen kann und wirklich dann oben richtig, also vielleicht sogar um die Meisterschaft spielen kann. Und dieses Team wird er in Düsseldorf nicht finden, deswegen ist er in Düsseldorf kein Thema. Aber vielleicht ist Köln ja dieses Team, wer weiß.
Köln ist der große Konkurrent natürlich von Düsseldorf, ne? Und wenn wir Strahlkraft ansprechen, dann haben die eine ähnliche Strahlkraft. Und Köln hat wirklich letzte Saison einen super Kader zusammengestellt und hat ja am Anfang eine Siegesserie gehabt und hat schon von der Meisterschaft wieder gesprochen. Oder einige haben von der Meisterschaft gesprochen. Und ja, die Düsseldorfer EG hat jetzt zwar den Klassenhalt, ich würde sagen, hinten raus dann doch einigermaßen souveräner. Sie haben nicht bis zum Schluss gezittert, den Klassenhalt geschafft. Und ja, jetzt ist die Frage, was passiert in der nächsten Saison und wie viel Geld ist da, wie wird der Kader aussehen? Was kannst du dazu sagen?
Also genau wie viel Geld da ist, ist natürlich nicht bekannt. Man darf erstmal nicht vergessen, dass die DEG ja diese Saison schon recht weit unten war. Also die genauen Zahlen, die kriegt man ja so nicht raus. Aber was man so hört ist, dass der Etat von der DEG im Liga-Vergleich irgendwie so Platz 11, 12, 13 ist. Ne? Also so gesehen hat sie gar nicht schlechter gespielt, als sie eigentlich hätte müssen. Klar war das eine enttäuschende Saison, brauchen wir auch nicht drum herum reden, aber grundsätzlich steht sie eigentlich da, wo sie hingehört, finanziell. Auch wenn man das immer denkt mit der großen Halle, große Stadt, große Geschichte, hohe Zuschauerzahl und sowas alles, aber das ist ja relativ egal, wenn das, was dann konkret auf dem Konto ist und wie die Mannschaft ausgegeben werden kann, halt nicht höher ist. Ne? Stand jetzt auf jeden Fall ist die DEG nächstes Jahr Etatplatz 14. Das heißt, es kann eigentlich nur gegen den Abstieg gehen. Ein anderes Ziel kann es da überhaupt nicht geben. Und das liegt gar nicht so sehr an den Einnahmen, weil die DEG relativ viel Geld einnimmt. Also ihr könnt euch vorstellen, ich habe in den vergangenen Tagen sehr viel telefoniert, mit sehr vielen Leuten, die mir teilweise Sachen erzählen, die sie mir nicht erzählen sollten. Und ich kann das natürlich nicht so komplett weitertragen, ne? Weil vieles auch im Vertrauen erzählt wurde. Aber was man so hört, ist, oberer einstelliger Millionenbetrag, über 9 Millionen Etat, aber für die Mannschaft wird nicht mal die Hälfte ausgegeben, weil halt die Kosten abseits explodiert sind. Thema Sicherheitsservice, Thema Catering, dann generell die Hallenmiete, die Wohnung der Spieler, alles ist teurer geworden. Und man darf nicht vergessen, wenn du 26 Wohnungen in der Stadt wie Düsseldorf mieten musst, Düsseldorf ist sehr teuer, was die Miete angeht, ist was anderes, als wenn du 26 Wohnungen in Straubing oder in Bremerhaven oder in Iserlohn mietest. Ne? Dann kommt noch hinzu, dass die DEG eine neue Geschäftsstelle hat. Die hat früher eine an der Bremenstraße gehabt, die war aber echt nicht mehr zeitgemäß, da musste man raus, da kommt dann Miete hinzu. Dann mussten wir natürlich relativ viel nachverpflichten durch die ganzen Verletzungen. Und es waren eben nicht irgendwelche Rollenspieler verletzt, sondern in der Regel die Topspieler. Also musst du auch wieder Topspieler nachverpflichten. Und auch wenn man sagen kann, ja, die Berufsgenossenschaft, die übernimmt doch dann das Gehalt von dem Spieler, der verletzt ist, stimmt aber eben nicht komplett und die Wohnung bleibt trotzdem, das Auto bleibt trotzdem, ist es nicht so, dass du sagen kannst, mein Nummer 1 Center fällt aus, ich hole dann für das komplett gleiche Geld einen neuen Nummer 1 Center und das ist eine 0-0-Rechnung. Überhaupt nicht. Also wenn sich 5 Topspieler von dir verletzen und du holst zumindest 3-4 neue, hast du auf jeden Fall deutlich höhere Ausgaben, als du eigentlich wolltest. Was ich also, lange Rede, kurzer Sinn damit sagen wollte, die DEG nimmt relativ viel Geld ein, aber sie muss halt auch sehr, sehr viel Geld ausgeben. Gerade halt auch für die Halle, die natürlich riesig groß ist und auch sehr teuer ist am Spieltag und deshalb bleibt halt nicht so viel für die Mannschaft übrig.
An anderen Standorten gibt es Gesellschafter, die das dann ausgleichen oder halt, wenn die Ausgaben steigen, dann eben da nochmal mehr zuschießen. Ist das in Düsseldorf dann nicht der Fall?
Doch, das ist auch in Düsseldorf der Fall. Auch da wurde dieses Jahr von der Gesellschaft noch was dazugetan, aber halt nicht in dem Maße, in dem es in anderen Standorten passiert. Also wir reden jetzt nicht davon, dass hier irgendwie 3-4 Millionen oder wie viel auch immer von den Gesellschaften kommt. Aber man darf jetzt auch nicht die Schuld auf die Gesellschaft schieben und sagen, was seid ihr denn für kniepige Typen, macht doch mal das Portemonnaie auf, sondern die tun schon was rein. Ne? Das ist so. Aber wie gesagt, nicht im Maße, in dem das in Mannheim, in Berlin, in Köln, in München passiert.
Gibt es trotzdem zwei Personalien, die die Fans natürlich dann überraschen. Einerseits die Vertragsverlängerung mit Komiski. Klar, ist ein Top-Spieler auf jeden Fall, aber auch schon ein bisschen in die Jahre gegangen und gekommen. Und dann ist die Frage, was ist eigentlich mit dem Haukeland-Vertrag? Und auch da gibt es ja jetzt Neues. Also ist die Frage, ob er tatsächlich ja so lange spielt, wie er unterschrieben hat, Henrik Haukeland.
Ja, also ich habe jetzt am heutigen Freitag in der Rheinischen Post geschrieben, dass Henrik Haukeland gerade angeboten wird von seinem Berater bei sehr vielen Teams, dass es also wirklich so sein kann, dass der 6-Jahre-Vertrag, der ja bald erst beginnt, der hatte ja noch gar nicht begonnen, die 2 Jahre jetzt, die waren ja noch der erste Vertrag, dass der quasi gar nicht wirklich angetreten wird, weil es für beide Seiten vielleicht das Beste wäre. Haukeland erstmal aus seiner Sicht ist sehr, sehr ehrgeizig, will bei dem Team spielen, was oben mitspielt, hat ja auch damals bei seiner Vertragsverlängerung vor einem Dreivierteljahr ganz klar gesagt, ich will Meister werden mit der DEG und das werden wir auch innerhalb dieser 6 Jahre. Weil ihm halt auch bei der Vertragsunterschrift versprochen wurde, dass es hier Schritt für Schritt bergauf geht, finanziell und dann sportlich. Und das sieht jetzt aktuell gar nicht so aus. Also könnte es gut sein, dass er sagt, also hör mal, dieses Jahr stand ich schon vor so einer lausigen Abwehr und musste hier irgendwie den Klassenerhalt irgendwie reinhexen. Da habe ich keinen Bock drauf die nächsten Jahre. Ich will woanders hin. Obwohl er immer wieder betont, wie gern er hier ist. Er mag die Stadt, er mag das Umfeld, er mag eigentlich auch den Club, er mag die Halle, er mag das Publikum. Also er fühlt sich eigentlich wohl. Die Sache ist nur, hat er Bock, die letzten großen Jahre seiner Karriere bei dem Abschiedskandidaten zu spielen. Und auf der anderen Seite hast du natürlich den Verein oder vielmehr jetzt das Management, also Niki Mond, der natürlich gerade einen Kader planen muss und der sich auch denkt, wie soll ich das denn überhaupt machen? Weil wenn der Etat so gekürzt wird, dann wird es schwierig. Und dann wäre natürlich eine Überlegung zu sagen, naja, dann gebe ich halt meinen absoluten Top-Verdiener ab. Und dann wird eine Menge Geld frei. Dann kriege ich zwar keinen gleichwertigen Ersatz im Tor. Dann wird es im Tor wahrscheinlich ein bisschen schlechter. Aber dafür habe ich dann noch Geld übrig, um auf anderen Positionen was zu machen. Geld, das ich jetzt nicht hätte. Also, Niki Mond sagt dazu offiziell gar nichts. Ich habe ihn gestern angerufen und gesagt, was ist hier mit Haukeland? Ich höre, ne, der wird überall angeboten. Das habe ich nämlich aus mehreren Orten gehört und von mehreren Personen. Sagt er, kann ich weder bestätigen noch dementieren. Sage ich gar nichts zu. Und er sagt auch offiziell gar nichts zum Etat und so. Er sagt halt nur, es ist schwierig. Und ich weiß nicht so ganz. Es sind ja doch diverse Stellen offen, wie ich das jetzt machen soll. Jetzt kann natürlich sein, dass in den nächsten Wochen und Monaten doch nochmal Sponsoren reinkommen, mehr Geld reinkommt oder sowas und dass dann noch was gemacht wird. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die DEG mit 12 Spielern in die Saison geht. Aber Stand jetzt wäre es so bitter das für die Fans auch wäre, weil der Mann ist echt Publikumsliebling, vielleicht gar nicht schlecht, Haukeland abzugeben, um mit diesem Geld halt was anderes machen zu können.
Diese Rechnung ist schwierig, finde ich, ne? Zu sagen, also für ja. Haukeland kriegst du so und so viele andere Spieler auf den und den Positionen, dann ne? Kriegst du den einen Torwart und dazu noch das und das dazu. Kompensiert dann das wieder, ist es besser, als einen Haukeland zu haben, der uns wirklich jetzt in der vergangenen Saison so und so oft mal den Arsch gerettet hat, ja, und sieht die Mannschaft dann ja. insgesamt besser aus. Andererseits musst du auch sagen, wenn Haukeland da hinten unzufrieden ist, und ich meine, das muss man ja, da muss man gar nicht mit ihm sprechen, um zu merken, dass der unzufrieden ist. Erinnere dich an die eine Aktion, als er seinen Schläger zertrümmert hat. Ne? Der ist einfach brutal ja, ehrgeizig.
Nürnberg, wo er mit deinen Treutle boxen wollte. Ne?
Ja, genau. Er ist halt brutal ehrgeizig und hat das aber auch, also finde ich auch gut, dass der das so offen auch kommuniziert und was seine Ziele sind, aber er ist halt meilenweit entfernt von diesen Zielen. Und dann ist halt auch die Frage, hast du zwar einen super Torwart hinten drin, aber der ist halt einfach unzufrieden, kann vielleicht dann auch nicht seine Leistungen abrufen, oder entscheidest du dich dafür, okay, der spielt gar nicht bei uns und wir haben halt dann die Möglichkeit, den und den und den Spieler zu holen. Aber also, die Entscheidung möchte ich ehrlich gesagt auch nicht treffen.
Nee, möchte ich auch nicht. Und ich finde es auch wirklich schwierig, weil er, wie gesagt, nicht nur ein guter Spieler ist, sondern der absolute Publikumsliebling. Du verkaufst ja auch Trikots mit ihm und er hat auch so eine gewisse Strahlkraft. Und es ist ja nicht mehr so wie in den 90ern, dass man hier in der Stadt einfach die DEG-Spieler kannte. Also Chris Valentine, Peter John Lee, Trunschka, Hegen, Hima, Emmen, der Raaf, das waren Niederberger, das waren Namen, die kannte jeder in der Stadt, aber auch Leute, die nicht zur Bremenstraße gegangen sind. Heute gehen wir auf die Straße und fragt mal nach DEG-Spielern, da wird es schon dünn. Und ich glaube, Haukeland ist einer der wenigen, den man kennt, weil der das Bild von ihm halt auch sehr oft zu sehen ist, sei es in Zeitungen, sei es online, sei es im Fernsehen, sei es irgendwie auf Plakaten in der Stadt, so Spielankündigungsplakate ist er dann drauf und so. Also man versucht natürlich schon ihn, den Star der Mannschaft, auch so zu vermarkten. Und wenn der dann weggeht, ist das halt übersportlich hinaus echt ein Verlust.
Und ist dann die Kumiski-Verlängerung so ein bisschen schon das Fangnetz, ja, dass dann zumindest, wenn dann Haukeland gehen sollte, zumindest mit Kumiski ein wirklicher Topspieler der vergangenen Saison gehalten wird?
Ja, O'Donnell ist ja auch gehalten.
Ja, ja,
und
ja.
Ehl auch. Ja. Also ja, ein paar haben sie ja schon vorher gehalten. Ne? Also klar, ich glaube, das war auch so ein Ding, dass wenn wir den jetzt noch abgeben, dann wird es echt schwierig. Ne? Und so wie ich das höre, ist das jetzt auch kein Riesenverdiener. Der Mann ist 37 Jahre alt, der hat schon ein paar Millionen in der NHL verdient. Also ich glaube, ohne es wirklich zu wissen, glaube ich aber nicht, wenn jetzt irgendwie ein anderer Verein 10.000 Euro mehr geboten hätte, dass er deswegen gegangen wäre. Also hätte man ihm wahrscheinlich schon das doppelte, dreifache bieten müssen, dass er sagt, ich gehe nochmal woanders hin. Aber deswegen glaube ich nicht, dass Kai Kubicki jetzt die riesenfinanzielle Belastung ist. Und dafür bringt er natürlich Topleistung, muss man sagen.
Wie passt das alles zusammen? Einerseits Strahlkraft habe ich angesprochen. Ich meine, natürlich kann die DEG von 2024 nichts dafür, dass sie aus den 80er, 90er Jahren noch so eine große Strahlkraft hat oder einfach halt ja. diese Marke ist. Ja, auch Ansprüche, auch teilweise so, ja, mal auch wirklich Offizielle, die auch Aussagen getätigt haben in Richtung, muss mal in Richtung wieder Halbfinale, ja, so gehen ja, zumindest. Ja. Das einerseits und andererseits jetzt dieser Sparkurs. Irgendwie passt das doch nicht zusammen.
Nee, das ist echt schwer zu erklären, aber wie ich es eben schon versucht habe, es sind einfach diese ganzen Ausgaben. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, andere Clubs haben auch hohe Ausgaben, aber bei der DEG kommt halt diese komische Mischung zusammen von teure Stadt, große Halle und Mäzene, die halt nicht voll reinhauen. Ne? Wie gesagt, ich mache hier niemanden Vorwurf, dass er sein privates Geld nicht noch mehr in einen Profisportverein steckt. Ne? Meiner Meinung nach müsste das gar keiner machen und im Idealfall würde sich jeder Verein durch laufende Geschäfte finanzieren, das ist auch klar. Aber Fakt ist nun mal trotzdem, dass denen halt schon so gesehen im Vergleich zu den anderen großen Clubs einer fehlt, der halt mal ein paar Millionen im Jahr da reintut.
Die Düsseldorfer EG und ihr Sparkurs, ja, muss man ganz klar so sagen, sehr, sehr interessant, das weiter zu verfolgen. Und was da jetzt eben auch noch passiert, du hast ja gesagt, ist nicht ausgeschlossen, dass es noch Sponsoren gibt, die dann eben sich vielleicht jetzt auch ja aufraffen, zu sagen, okay, wir wollen diesen Club, diese DEG unterstützen.
Ja, es gibt ja durchaus ein paar sehr, sehr große Firmen, DAX-Konzerne und alles aus dieser Stadt, aber die sind halt auch nicht so sportaffin. Also selbst Fortuna Düsseldorf, der Fußballverein, der hat ja Probleme. Also der spielt in der zweiten Liga oben mit, hat teilweise das Stadion voll mit 50.000 Leuten. Und selbst der kann im Vergleich zu viel, viel kleineren Vereinen finanziell nicht mithalten, weil halt das Leben hier sehr teuer ist und diese Hallen teuer sind. Und naja, so viel kommt da halt auch nicht rein.
Das ist vielleicht auch noch ganz interessant, weil du die Halle mal ansprichst und die Arena. Wenn man das vergleicht natürlich mit den anderen Arenen, die es gibt, ne, den großen Arenen, Köln, Mannheim, Berlin, jetzt dann München, da hast du eben dann auch jemand im Hintergrund, der diese Hallen finanziert oder der eben dann vielleicht dann doch nochmal einen Verlust ausgleichen kann.
Ja, und gerade bei Mannheim, Berlin und München gehört die Halle ja den gleichen Leuten, denen auch das Team gehört. Ne? Also klar wird da vielleicht, ohne es jetzt wirklich zu wissen, irgendeine Form von Miete gezahlt. Aber das geht ja nicht so dann richtig da ab. Ne? Also das ist ja eine ganz andere Voraussetzung, als wenn du bei einer Stadt eine Halle bieten musst. Und bei der DEG kommt halt hinzu, dass gerade in der Phase nach dem Metro-Ausstieg 2012, wo der Verein ja wirklich finanziell am Boden lag, da hat er so gut wie gar keine Miete gezahlt. Da hat die Stadt die DEG wirklich quersubventioniert. Und auch zu Recht hat die Stadt in den letzten Jahren gesagt, das muss weniger werden. Wir können erstens weniger Stadttöchter bei euch als Sponsor machen. Wir können euch direkt weniger Geld geben und wir müssen höhere Miete haben. Das finde ich auch richtig so, weil hier reden wir über Steuergeld. Ne? Und trotzdem haut das natürlich dann rein bei so einem Verein, ne? Wenn erstens die Preise teurer werden und gleichzeitig dann auch da ein bisschen Sponsoring wegfällt.
Zurück an die Bremenstraße wäre mein Vorschlag.
Ja, das wird auf jeden Fall richtig gut klappen. Da kannst du richtig Geld verdienen. Nein, da kannst du
natürlich, natürlich Quatsch. Ja, ist keine Option. Keine Option. Nur ein Spaß.
Ja.
Schauen wir ein bisschen aufs Aktuelle, oder? Auf die Playoffs in der deutschen Eishockey-Liga. Denn wir haben ja ein Spiel 7 am Samstag zwischen Straubing und Schwenningen. Unglaublich verrückte Serie, ja, hin und her. Immer führt ein Team 3-0 in allen 6 Spielen, gewinnt dann auch die Partie, aber es ist nicht gesagt, dass das Team dann im nächsten Spiel auch wieder die Nase vorne hat. Es hat natürlich Back-to-Back-Sieger gegeben. Straubing, finde ich, war unter Druck, ist jetzt wieder unter Druck, nachdem Schwenningen das in Spiel 7 bringt, diese Serie nach 2-3 Rückstand. Ja, und vielleicht dazu dann auch noch die anderen drei Serien, war natürlich jetzt nirgends richtig spannend, aber ich finde, so ein paar Geschichten haben die Playoffs schon erzählt. Ne? Also zum Beispiel, Bremerhaven und die Tiefe, Fragezeichen, großes Ausrufezeichen jetzt in der Serie gegen Ingolstadt, auch wenn sie natürlich da als Favorit reingegangen sind, als Hauptrundenerster, aber Sweep, Wolfsburg wieder an München gescheitert und sogar mit einem Sweep und München jetzt auf einmal wirklich voll da in den Playoffs. Berlin-Mannheim gewinnt das erste 7-1 und dann keins mehr, ja, und nimmt halt den Schwung nicht mit aus der ersten Playoff-Runde und Berlin macht das dann trotzdem hinten raus souverän, auch wenn die Spiele dann echt eng waren und Mannheim halt einfach die Buden nicht gemacht hat und dann eben jetzt noch eins mit Spiel 7, also ein paar Geschichten gibt's schon.
Ja, also ich finde, man muss unterscheiden zwischen Geschichten für uns als Eishockey-Bubble und Geschichten, die darüber hinausstrahlen. Und innerhalb der Bubble, absolut, gar keine Frage. Ne? Du hast noch die Bergmann-Geschichte gehabt und sowas. Ne? Und natürlich interessiert da auch sowas wie, schafft München das jetzt mit Söderholm und sowas. Und Straubing-Schwenning, zwei heimstarke Teams mit geiler Stimmung und die auch wirklich immer verdient hatten, jetzt in Playoffs zu stehen und vielleicht auch weit zu kommen und sowas. Und dann auch jetzt über 7 Spiele. Das ist gut. Die Frage ist halt nur, ist das außerhalb der Eishockey-Bubble interessant? Also ich kann nur wiederholen, ne, dass die Frankfurter Allgemeine mir sagt, das sind ja eher Leute, die sich nicht so direkt mit Eishockey auseinandersetzen und sagen dann, oh, das ist uns alles zu langweilig, das interessiert keinen, schreibt lieber über die DEG. Ne? Jetzt natürlich die Frage, muss man eigentlich auf Leute außerhalb der Bubble achten? Sind wir uns nicht selbst genug, sozusagen?
Wollte ne? ich gerade sagen, ja, natürlich ist es immer so mit Grow the Game und so weiter. Logisch musst du ein bisschen rausschauen aus der Bubble, aber erst einmal geht es um die Bubble, würde ich schon sagen. Ja, und da für die Bubble ist die Saison nicht so schlecht.
Also, absolut. Da war die Hauptrunde ja schon geil mit den ganzen Überraschungsteams. Ne?
Ja.
Also das ist ja so ein bisschen paradox. Einerseits freut man sich immer über Überraschungsteams, aber andererseits, wenn es dann entscheidend wird, hätte man dann doch lieber die großen Namen dabei vorne. Ne? Und es ist komisch.
Lass Schwenningen morgen am Samstag gewinnen, Spiel 7, dann haben wir Bremerhaven oder Schwenningen im Finale der DL gegen München oder Berlin.
Wär irgendwie krass. Und es wäre auch sportlich total verdient. Ne? Also da will ich überhaupt nicht, ich will ihn gar nicht wegnehmen. Ne? Ja. Mir geht es rein darum, wie kommt das so an, ne? Mit Blick auf Rekordsaison und weißt du, es wird manchmal gesagt, wir sind uns selber genug, aber wenn dann die Rekorde da sind, wird auch wochenlang über Rekorde geredet. Ne?
Ja, das stimmt. Hast du einen Favoriten für Straubing gegen Schwenningen? Also ich sag tatsächlich, also ich finde, der Kopf ist da wichtig in der Serie. Klar sagen die Straubing, ja, Druck haben wir nicht. Natürlich haben die Druck, wenn die das Viertelfinale mit diesem Kern noch nie überstanden haben und letztes Jahr 3-2 vorne waren gegen Wolfsburg. Und ich habe dieses 5. Spiel kommentiert und bin heimgefahren und habe mir gedacht, nie im Leben dreht Wolfsburg die Serie noch, dann gewinnen die 2 Spiele. Im 6. waren die ja sogar, im 6. und im 7. waren die ja sogar hinten bis kurz vor Schluss, gleich einen Ausgewinn in der Verlängerung. Und Straubing fliegt raus und Marcel Brandt steht da und sagt, das kann es überhaupt nicht erklären. Natürlich haben die jetzt Druck, nachdem sie wieder 3-2 geführt haben in der Serie und jetzt zu Hause spielen?
Ja, absolut. Ich sehe auch den Riesendruck bei Straubing, nämlich aus dem Grund. Letztes Jahr, dann reden wir seit Jahren ja darüber, dass sie irgendwie mal so den nächsten Schritt in den Playoffs machen wollen. Ne? Das ist noch nie gelungen, also zumindest in den letzten 10 Jahren nicht. Dann haben sie jetzt dieses Heimspiel, haben ja schon, jetzt hätten sie gewinnen können. Und, was man nicht vergessen darf, ich fand, sie waren jetzt bei dem 6. Spiel auch gar nicht wirklich die schlechtere Mannschaft. Also gerade im ersten Drittel waren die deutlich besser. Aber Schwenningen macht halt irgendwie ein Tor. Im Endeffekt machen sogar 2 Unterzahltore. Also es war ja nichts, so wenn du jetzt hörst, ja, 4-0 gewonnen, okay, dann denkst du ja irgendwie, okay, Schwenning hat irgendwie dominiert oder sowas. Das war ja genau das Gegenteil. Also ich fand, bis auf jetzt die Tore, und ja, ich weiß, Tore sind nicht ganz unwichtig, aber vergessen wir mal die Tore, fand ich, war Schwenning eigentlich die bessere Mannschaft.
Und verliert es trotzdem. Und jetzt gibt es eben Spiel 7. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mehr einfach schwierig vorauszusagen, dieses Spiel 7. Klar kannst du natürlich dann die Stimmung in Straubing vor heimischem Publikum, wenn du gut startest. Das ist auch eine mega Floskel, aber natürlich ist der Start extrem wichtig. Also klar, gerade in der Serie, wie wir gesehen haben.
Die Frage ist ja, wer jetzt 3-0 führt.
Ne? Ja, genau. Oder vielleicht gibt es mal keine 3-0-Führung, aber gerade das, also alles, wenn ich jetzt sage, boah, das ist so viel Druck und wenn jetzt da Straubing zurückliegt, dann schaltet sich der Kopf mit ein. Ja, aber wenn du halt vor vollem Haus spielst und machst das 1-0, dann kehrt sich das Ganze wieder um. Also ist es für mich auch einfach nicht möglich, da irgendeine Prognose abzugeben.
Und für den Kopf, sie wissen ja auch, dass sie schon mal 0-3 aufgeholt haben. Haben dann zwar immer noch wieder in der Verlängerung verloren, aber grundsätzlich ist es ja nicht so, also klar, es hat jedes Mal die 3-0-Mannschaft gewonnen, aber es war nicht so, als wäre danach das Spiel ausgetrudelt. Ne?
Spiel 7 zwischen Straubing und Schwenningen am
Reden wir eigentlich noch ganz kurz
Samstag
über Spiel 7 in der DL2, was da so abgeht?
15 Uhr, ja, logisch. Ja, wollt ihr erstmal DL abschließen?
Schön.
Kurzer Hinweis, Samstag um 15 Uhr, ja, 14.45 Uhr, Übertragungsbeginn, 15 Uhr. Das Spiel, wer schauen will, ja, ist ja sonst parallel, nix am Samstagnachmittag. Und DL2 war ein bisschen irre, muss ich sagen, ja. Viermal Spiel 7. Und unter dem Strich muss man sagen, klar, Krefeld ist jetzt raus, aber es haben sich von den Top 5 in der Tabelle sind da 4 jetzt im Halbfinale. Also ja, sind dann schon die, die über die Hauptrunde auch überzeugt haben, aber natürlich parallel 4-mal Spiel 7 zu haben und dann auch so enge Ergebnisse, mal abgesehen vom Sieg von Kassel, ist natürlich schon krass gewesen.
Ja, 2-mal Verlängerung, ne? Und vor allem die Krefelder hatten ja bei ihrer Verlängerung diverse Chancen. Die hätten das auch wirklich gewinnen können. Die hatten ja eh bis 2 Minuten oder bis 4 Minuten Verschluss mit 2 Toren geführt oder 4,5 oder was auch immer. Und auch Landshut Kaufbeuern, ne? War ja auch ein enges Ding. Da gab es eine Verlängerung, auch eine riesen Chance für Landshut, ne? Und das war eh eine geile Serie, fand ich. Und Krefeld, ja, bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Christian Ehrhoff hat jetzt ein großes Interview beim WDR gegeben und hat gesagt, es wird nächste Woche eine Entscheidung darüber geben, inwiefern, ob er nochmal weitermacht. Aber ich fand es auch ganz interessant, was er so gesagt hat, dass es natürlich total bitter und enttäuschend war, gerade die Art und Weise des Ausscheidens, aber dass er dem KIV eigentlich, also dass er gar nicht so schlecht findet, wenn der KIV nochmal ein Jahr zweite Liga spielt, weil er sich da wieder konsolidieren kann weiter. Aber er sagt auch, war bisher ganz gut, die Leute haben endlich mal wieder Siege gesehen, weil der KIV war ja jahrelang unten drin, ne? Und immer wieder, auch wenn es da keinen Abstieg gab, war das ja total ernüchternd mit irgendwie, wusstest du, ab dem 30. Spieltag geht um nichts mehr, am 40. hast du Spiele abgegeben und so. Und jetzt mal wieder ein paar Siege zu sehen, eine volle Halle zu haben, Playoffs zu spielen und sowas, das, ich glaube, das hat dem Verein schon gut getan.
Im Halbfinale also jetzt außer Landshut eben, dann doch die Top 4, also erster, zweiter, dritter, fünfter, ist im Halbfinale der DEL. Und die große Frage natürlich, setzt sich Kassel durch, führt jetzt mit 1-0, aber ist nicht gesagt, dass die Serie durch ist und dann müssen sie auch noch ein Finale gewinnen, um aufzusteigen in die DEL und dann wäre Augsburg abgestiegen.
Aber ich halte es nicht für unwahrscheinlich, ne?
Dass Kassel sich durchsetzt?
Ja.
Ja, unwahrscheinlich ist es nicht. Ist auf jeden Fall möglich, ja, würde ich auch sagen. Kurzer Blick in die NHL noch und weil wir ja schon so ein bisschen in Richtung WM jetzt gehen, auch mit dem Crowdfunding, startnext.com/WM2024, fand ich die Aussagen von Tim Stützle ganz interessant. Ich habe es ja schon so in den 10 Minuten Eishockey kommentiert. Ja, wird schon gerne für die Nationalmannschaft spielen, macht mega Bock, aber ja, Management oder Trainer entscheiden und das wurde dann vielerorts, finde ich, zu verkürzt dargestellt und irgendwie so Hoffnung gemacht, dass Stützle kommt. Also ich bin skeptisch. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin skeptisch, ob er eine Weltmeisterschaft spielt.
Ja, jetzt vielleicht gar nicht unbedingt, weil er das nicht will, sondern oder sein Verein das nicht will, sondern wir hatten ja vergangene Saison schon drüber gesprochen, Thema Versicherung, ne? Und die bemisst sich ja an der Laufzeit und am Gesamtvolumen des Vertrages und das ist bei Tim Stützle natürlich so gesehen für den DB eine Vollkatastrophe, dass er seinen Riesenvertrag gerade erst angetreten hat. Also da müssen ja noch irgendwie knapp 60 Millionen oder was auch immer irgendwie abgesichert werden und er hat sich ja schon mal da verletzt. Ich weiß nicht, ob das dann damit reinspielt, aber oh, ich glaube, das könnte ein Problem sein. Trotzdem glaube ich auch, dass der DEB weiß, wie wichtig es wäre, wieder eine gute WM zu spielen. Klar, das Ding ist jährlich, aber du hast jetzt gerade, hast du schon diese Eishockey-Euphorie gehabt, durch das vergangene Turnier, jetzt durch die Liga. Und wenn du da jetzt irgendwie sang- und klanglos rausgehst in der Vorrunde, dann denkst du dir vielleicht schon, ach, hätten wir da nicht mehr die, was auch immer, Kohle bezahlt für Stützle und dann hätte der, wäre die Chance viel vergrößert gewesen, weiterzukommen. Ich glaube, das ist gerade eine ernsthafte Überlegung an DEB.
Ja, muss halt aber trotzdem sagen, die meisten, die im letzten Jahr da waren, sind wieder mit dabei. Also jetzt von der, so zum Beispiel, Sturm war halt extrem wichtig, ja. Der wird wieder dabei sein, wenn er sich nicht verletzt. Da war natürlich noch die eine Frage, wird er getradet von den San Jose Sharks? Dann hätte er vielleicht Playoff spielen können, dann wäre es wieder ein anderes Thema gewesen. Aber der hat ja eigentlich schon so, schon vor ein paar Monaten eigentlich zugesagt, ne? Also mehr oder weniger. Calhoun hat eine Mega-Saison gespielt bis jetzt oder spielt immer noch.
Im Playoff spielt er nicht gut. Ja. Also zumindest punktemäßig, ne? Wobei jetzt beim sechsten Spiel hat er gepunktet, bloß nicht.
Ja, war letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft gar nicht so auffällig, Dominik Kahn. Ne?
Ja, stimmt.
Was ist mit den anderen aus der NHL? Michael ist gut. Was ist mit den anderen aus der NHL? Petarka hat jetzt mittlerweile schon 25 Tore geknackt in der NHL. Geile Saison von ihm, richtig geile Saison. Und ich glaube auch einer, der natürlich der Nationalmannschaft dann richtig weiterhelfen könnte bei der Weltmeisterschaft, wie er es letztes Jahr gemacht hat.
Richtig, und Playoffs sind jetzt wahrscheinlich vorbei. Ne? Also jetzt haben sie wieder verloren. Die Nacht gegen Ottawa, ja auch gegen Schützle, sind jetzt 8 Punkte Rückstand, haben schon ein Spiel mehr noch. Boah, das wird wirklich schwer. Ne? Die Frage ist bei JJ Peterka natürlich, die ist ähnlich. Also es geht nicht darum, dass er jetzt schon den Riesenvertrag unterschrieben hat. Ne? Das ist bei ihm natürlich nicht der Fall. Ne? Aber die Sache ist, sein Vertrag geht auch nicht mehr sonderlich lang, ne? Also noch ein Jahr, sein Entry-Level, noch 24, 25. Und das heißt ja, er könnte diesen Sommer schon verlängern. Ne? Du kannst ja mit dem Team, bei dem du bist, schon ein Jahr vor Ablauf verlängern in der NHL. Und ich gehe mal davon aus, dass Buffalo ihn halten will. Und boah, weiß ich nicht, ob er dann in so einer Phase von so einer Vertragsverlängerung dann dahin kommt, ne?
Also es geht bei den deutschen Spielern aus der NHL jetzt nicht in erster Linie darum, haben die Bock und haben sie Zeit, ja, was dann oft einfach der Fall ist, ja, wenn sie nicht mehr in den Playoffs sind oder gar nicht in die Playoffs kommen, sondern es geht einfach um andere Themen auch noch, und da geht es einfach um die Verträge, die entweder noch unterschrieben werden müssen oder schon unterschrieben sind und deswegen halt versichert werden müssen.
Ja, und bei Seider ja auch, der hätte ja letztes Jahr schon verlängern können, hat er ja nicht, dann ist er sogar gekommen, was ich auch schon überraschend fand, dieses Jahr nochmal kommt, schwierig.
Andererseits, um auch nochmal ein bisschen Bock auf die Weltmeisterschaft zu machen, also wenn ich sehe, dass Deutschland auch auf jeden Fall dann rechts in der Verteidigung mit Wismann und Gawanke jetzt auch, ne, klar,
Gawanke. Ja, die sind von Anfang an dabei, nicht wie letztes Mal, die dann so nachkommen. Ne?
Genau, die von Anfang an, und dann ist es vielleicht wieder ein bisschen mehr Fokus DEL oder internationale Ligen, aber halt Mannschaften, die auch, Spieler, die von Anfang an mit dabei sind und ja, dann hoffentlich auch Lust haben, dieses Turnier dann auch zu spielen.
Ich bin mal generell gespannt, wie viele NHL-Leute wir sehen, weil es gab ja diesen Höhepunkt, so 15, 16, 17, 18, wo ja diverse Superstars da waren, McDavid und Crosby und Kutscherow und Hittmann und Henrik Lundqvist, da waren sie alle irgendwann mal da. Und dann ging es ja ziemlich runter. Und das lag natürlich auch an Corona. Und bin mal gespannt, ob jetzt so Corona so völlig dann vergessen ist und dann jetzt wieder ein paar mehr Stars kommen. Ich bin auch vor allen Dingen gespannt, wie die Tschechen ranholen. Ne? Ob die, gerade bei so Heimturnieren, hat man dann immer vielleicht mal eine größere Chance, dass die Stars kommen. Also bin mal gespannt, ob der Trend wieder nach oben geht.
Pastanak ist natürlich der große Star bei den Tschechen, ist dann auch mal die Frage.
Ja, und wer weiß, wie lange die Playoffs spielen. Ja, letztes Jahr haben sie die President's Trophy gewonnen, sind in der ersten Runde rausgeflogen. Ne? Das kann dieses Jahr genauso passieren.
Wir werden es sehen und ihr werdet es hören im WM-Podcast. Vielleicht noch ganz kurz in der NHL, wenn wir gerade da sind. MVP-Race finde ich aktuell ganz großartig, interessant. Ne? Aber also ist halt auch immer die Frage, also erstmal, was ist los mit Nathan MacKinnon, ja? Nur 35 Spiele in Serie gepunktet. Was ist los, Nate? Ja, kann ja nicht sein.
Geht doch nicht.
Ich meine, es sind nur, der Gretzky hat läppische 40 geschafft und du bist nach 35 schon fertig. Also, was ist da los?
Ja, ich verstehe es auch nicht. Aber guck dir Nikita Kucherov an, was der einfach macht. Weil klar, weil er halt kein Kanadier ist, reden die Leute dann nicht so über Kucherov, wie sie jetzt über MacKinnon und McDavid reden. Also das scheint ja, wenn man so den Leuten glauben darf, die sich damit sehr gut auskennen und nah dran sind, so gerade so das Rennen zu sein, MacKinnon oder McDavid, wer holt den MVP? Aber ich meine, Kucherov ist mal easy, fast die ganze Saison schon Topscorer. Der hat schon jetzt 82 Assists und 42 Tore. Also das ist eine Wahnsinnssaison. Und er spielt ja eben nicht mehr bei so einem richtig guten Team. Also klar, Tampa ist, darf man nie abschreiben, aber das ist ja nicht mehr das Tampa Bay von vor 3 Jahren.
Kürzlich habe ich mich auch mal mit dieser MVP-Wahl beschäftigt und dann auch nochmal geschaut, was war eigentlich im letzten Jahr. Kurz noch ein kleiner Einwurf. War dir das bewusst, dass McDavid nicht Unanimous MVP war letztes Jahr, obwohl er diese Mega-Saison
eine Stimme nicht bekommen, ne? Also ganz kurz zur Erklärung, da wählen Leute und jeder von denen vergibt 5 Punkte. Also 5 Punkte für den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften. Und dann wird das nachher veröffentlicht, wie viele Punkte jemand bekommen. Und die sage ich jetzt mal, das ist jetzt nicht so, aber sagen wir mal, es wären 100 Leute. Dann könnte man also im Idealfall 500 Punkte bekommen, wenn alle 100 dich auf 1 setzen. Und McDavid war dann bei 99 auf 1 und bei einem nicht, ne?
Genau. Also es waren, um es genau zu sagen, 196, die abgestimmt haben und 195 für McDavid. Und einer eben nicht, der hat McDavid auf den 5. Platz gewählt. David Pastrnak auf 1 und dann muss ich auch sagen, ja okay, es gab genau 2-mal in der Geschichte der NHL unanimous MVPs, nämlich Wayne Gretzky 81-82, das war die Saison, wo er 92 Tore geschossen hat. Ja, kann man ihn zum MVP auf jeden Fall wählen. Und Connor McDavid 2021, ja, in dieser verkürzten Corona-Saison war das, wo er aber trotzdem so brutal abgegangen ist. Und letztes Jahr mit diesen Punkten, die er gemacht hätte, ja, also um da McDavid auf 5 zu wählen, da musst du schon einen speziellen Blick auf das Spiel haben.
Aber dieses Jahr ist echt genau anders. Also ich glaube, es wird richtig, richtig spannend. McKinnon, finde ich, ist so ein Stück vor, auch wegen dieses Rekords. Jetzt darf man bei McDavid natürlich auch nicht vergessen, dass er auch Anfang der Saison verletzt war und trotzdem ist er wieder so nah dran. Also mal ganz kurz die Scorerliste gesagt. Kucherov Nummer 1, 124 Punkte. McKinnon Nummer 2, 123 Punkte. McDavid Nummer 3, 122 Punkte. Also die sind nur 2 Punkte auseinander, die drei. Und ja, es kommt natürlich nicht nur auf die Punkte an, aber oft spielt das natürlich da auch sehr, sehr viel mit rein. Und ich glaube, so spannend, wie gerade das Scorerrennen ist, so spannend ist auch das MVP-Rennen.
Ja, ich muss auch Auston Matthews da nochmal mit reinwerfen. Na? Also also 70 ist natürlich die eine Grenze, aber wenn er halt über 65 schießt und damit Ovechkins Bestwert knackt, dann wäre das, finde ich, auch so eine Grenze, wo du einfach so einen Impuls haben könntest. Denn es wird ja gewählt und insofern, ja, musst du halt dann einfach Argumente finden, warum ist der jetzt auf der Nummer 1? Ja, weil ich könnte mir vorstellen, zwischen McKinnon und McDavid, also ich glaube nicht, dass es ein Russe wird aktuell, ja, mit Kucherov, glaube ich einfach nicht. McDavid gegen McKinnon kannst du immer noch sagen, ja, McDavid vielleicht noch in der Offensive ein bisschen mehr Unterstützung durch Dreiseitel, ja, oder ist jetzt vielleicht nicht so der herausstechende Spieler. Dann hast du sogar noch Hyman, der über 50 Tore geschossen hat in dieser Mannschaft.
Ja,
stimmt, aber es ist halt nicht der eine große Leuchtturm wie Nathan McKinnon jetzt in dem Fall, verglichen mit McDavid. Und McDavid wird dann einfach mit McDavid auch verglichen, ne, mit der vergangenen Saison. Und absolut. Dann sagen viele, oh, die war ja gar nicht so gut, die Saison, weil die vergangene halt einfach unfassbar war. Ja, deswegen glaube ich auch, momentan glaube ich echt eher an McKinnon, aber werden wir sehen.
Ja, ich meine, das Geile ist ja auch, dass wir immer nur über Mittelstürmer reden, ne? Oder sagen wir zumindest über Stürmer. Was ist denn mit Quinn Hughes, ne? Was ist mit KMK? Was ist mit Connor Halliburtt, ne? Also, man könnte auch mal über Torhüter reden. Und ich glaube, der letzte war Carey Price, der es gewonnen hat, ne? Und klar, jetzt kann man natürlich grundsätzlich sagen, wenn man MVP wörtlich nimmt, muss es ja immer ein Torwart sein, weil als Stürmer kann man gar nicht so wichtig sein wie der Torwart. Ist auch klar. Aber mich nervt so ein bisschen, dass Torhüter und Verteidiger in dieser Diskussion irgendwie nie eine Rolle spielen.
Ja, nervt mich auch, aber es sind da dann doch die Center, außer es hat ein anderer Spieler einfach ein so überragendes Jahr, dass keiner dran vorbeikommt.
Lob an die DL und Nick Mettinen.
Absolut.
Das war nicht mein Spieler des Jahres war, aber trotzdem fand ich es okay, mal einen Verteidiger zu nehmen.
Das war der Bissl Hockey Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank noch einmal für alle, die schon supportet haben unter startnext.com/WM2024, unser Crowdfunding zur Weltmeisterschaft, zu unserem Podcast. Vielen, vielen Dank und wer Bock hat, gerne. Danke, Bernd.
Danke, Christoph. Danke, Spender.
Und viel Spaß bei Spiel 7 in der DL und natürlich auch bei allen anderen Eishockeyspielen, die laufen übers Wochenende. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschö.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.